Jetzt. Aus der Konserve. Schon wieder 23 Uhr Best of. Kuratiert von Gregor Elsbeck.
Klatschkolumnisten sind die Gerüchtsvollzieher der Gesellschaft. Das sagte einst der amerikanische Präsident Thomas Jefferson. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur vierten und letzten Best-of-Ausgabe. Seien wir froh, dass es diese Gerüchtsvollzieher gibt, denn ohne sie hätten wir in unserem Podcast deutlich weniger zu lachen. Ob es um die Irrungen und Wirrungen von Stars und Sternchen oder kuriose Stories rund um Sex, Drugs and Rock'n'Roll geht, was wäre schon wieder 23 Uhr ohne sie? Die kommenden neuen Meldungen dürften dafür der beste Beweis sein. Zumindest, wenn man Gerüchten glauben mag. Insofern wünsche ich Ihnen ein prickelndes Vergnügen bei der nun folgenden Zusammenstellung. Best of Boulevard- und Panorama-Meldungen. Auf geht's! So, damit sind wir schon bei der Krönung, denn das ist ja das, was uns am allermeisten in den letzten zwei Wochen beschäftigt hat. Und man muss sagen, insbesondere die Krönung lief ja ohne große Reibung ab, ja, außer dass sich irgendwie beschwert wurde, dass Prinz Harry da zu lockerflockig in die Kathedrale geschlurft wäre, was ja respektlos gewesen wäre und so weiter und so fort. Darüber wird er sich dann bestimmt demnächst wieder bei Oprah Winfrey ausheulen im amerikanischen Fernsehen. Unterstützt von Meghan, also auf den Zug springen wir hier gar nicht erst auf. Ansonsten verlief die Krönung ja relativ schmerzlos, wenn auch nicht kurz, aber schmerzlos und ziemlich pannenfrei, wenn man mal vom Regen absieht, aber der ist ja in London sowieso dazu gebucht. Was aber grauenhaft war, war diese ARD-Übertragung, zumindest in Teilen grauenhaft. Ich habe es ja irgendwie 10 Stunden geguckt, ja, obwohl die eigentliche Übertragung, glaube ich, nur 5 Stunden dauerte oder so. Aber ich bin ja dann noch mit meinem Privatjet rübergeflogen nach London und habe mir dann die letzten Stunden live vor Ort angeguckt, wie sich dann auch die Masse da vom Buckingham Palace wieder aufgelöst hat und so. Es dauert ja alles, bis die Leute da weg sind. So, und in dieser ARD-Übertragung muss ich ja wirklich sagen, wieso, liebes erstes deutsches Fernsehen, wird sowas denn von einer Julia Niharika Sinn moderiert? Die hat ja nun wirklich gar keine Peilung und gar kein Gefühl für diese großen historischen Momente, für Königshäuser, für den Adel. Ja, was will die Frau denn da? Also, wie könnt ihr denn so jemanden einsetzen, um so eine epochale Sendung zu moderieren? Das ist ja nun wirklich unglaublich, ja. Fängt die da tatsächlich an, irgendwie von Kritik am Königshaus zu schwadronieren und immer wieder nachzufragen, immer wieder darauf zu rekurrieren. Ja, und stellt natürlich, als dann das Königspaar auf die Balustrade kommt, erstmal Camilla in den Vordergrund und sagt, ach, da sind sie ja und endlich kann man Camilla Königin nennen und so weiter. Camilla hier, Camilla da, Camilla in Amerika. Hallo Frau Sen, der King ist hier King. Ja, es geht hier nicht um Camilla, die kann froh sein, dass sie überhaupt als Königin an seiner Seite stehen darf. Ja, da nennt man doch zuerst den König und dann erst die Königin. Also das hat mich alles wahnsinnig gemacht, ja, dieses ganze Gelabere von Julia Niharika Sen. Also ich weiß ja schon, alleine der Name birgt ja nun wahrlich nicht für Qualität. Ja. Ich glaube, Niharika oder Niharika kommt irgendwie aus dem Indischen und heißt übersetzt die Ahnungslose oder so. Anders ist das ja nicht zu erklären. Und da lobe ich mir dann aber die beiden Damen, die an ihrer Seite waren. Die eine direkt an ihrer Seite und die andere immer wieder zugeschaltet, die dagegen großartig waren und eine Genugtuung waren. Die eine ist natürlich die wie immer großartige Annette Dittert, England-Korrespondentin der ARD. Ja, die ja immer mit ihren roten Haaren und ihrer Fröhlichkeit, die wirklich nicht gespielt zu sein scheint, sondern echt scheint und ihrem Enthusiasmus durch alle Schalten führt, die sie so Tag ein, Tag aus macht mit Tagesthemen und so. Es war auch hier wieder grandios. Also Frau Dittert, behalten Sie sich bitte Ihre positive Art. Ja, und dann natürlich, wer saß wieder neben Julian Jarikasen? Es war Leontine von Schmetto, meine Damen und Herren, eine Gräfin alten Geschlechts, ja, aus dem Hannoveranischen, aus dem Altschlesischen, dieser Adelsfamilie, derer von und zu Schmetto. Also das ist wirklich par excellence, meine Damen und Herren. Das entschädigt dann wirklich, wenn da so eine bürgerliche Tölplerin wie Julian Jarikasen sitzt, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, ja, wenn dann eine Gräfin von Schmetto daneben sitzt und dann die Übertragung auch verteidigt und völlig zu Recht gesagt hat, ja, um die Kritik am Königshaus geht's ja heute gar nicht. Wer hier hinkommt zu dieser Feier, der ist da auch Fan von, der will das genießen und sich das hier nicht kaputt machen lassen. Genauso ist es, Frau Gräfin von Schmetto. Sie haben es richtig erkannt. Also diese Kritik immer am Königshaus, dieses Genöle ist ja unglaublich, was sich das gemeine Fußvolk heutzutage so meint, herausnehmen zu dürfen. Ja, das ist echt schon ein Graus, die wären alle bei Heinrich dem VIII. Direkt unter der Guillotine gelandet. Ja, also da kann ich nur die britische Regierung loben, dass sie dieses Gesetz erlassen hat, dass die Polizei Demonstranten schneller abführen darf. Ja, sowas müsste man mal bei uns auch einführen, aber wir haben ja kein Königshaus mehr. Ja, aber Frau von Schmetto, diese Gräfin, unglaublich, ja, wie sie da saß, ein Gebiss, als ob sie es morgens noch im Stall aus ihrer Stute rausgerissen hätte und sich selbst eingesetzt hätte, also diese Haare perfekt und dann dieses grüne Kleid. Das hat mich irgendwie so ein bisschen an diese Kaffeegräfin erinnert, die Anfang der 2000er diese Kaffeewerbung im Fernsehen gemacht hatte. Gräfin von Pfuhl, Stefanie Gräfin von Pfuhl, meine Damen und Herren, die in ihrem Schlösschen immer eine Kaffeewerbung gemacht hat und sich da in so einem 8 Meter weiten grünen Satinkleid übers Parkett gewirbelt hat und dabei irgendwie eine Tasse Jakobskrönung gesoffen hat oder so. Sowas kann natürlich nur der Adel, ja, im Tanzen noch Kaffee trinken und nichts verschütten, also das ist wirklich an Grandezza kaum zu überbieten. Und in diese Richtung ging das dann eben auch bei Gräfin von Schmetto, also die bitte öfter da mal einblenden im ersten deutschen Fernsehen. Und Julia Niharikasen soll doch gefälligst bei ihrer Tagesschau bleiben und am besten auch nur bei den Nachtausgaben, damit man sie nicht allzu oft sieht. Jenny Elvers, ich weiß nicht, wer sie noch kennt. Jenny Elvers hieß zwischenzeitlich auch mal Jenny Elvers Elbertshagen, will sich in der Lokalpolitik engagieren. Bislang hatten wir sie ja nur so als Klatsch- und Tratsch-Ikone, ja, und jetzt geht die Schauspielerin und Moderatorin, wie wohlmeinendere Stimmen sie betiteln würden, in die Regionalpolitik, denn in einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte Elvers, ich werde in die CDU eintreten. Ja, sieh mal an, das ist auch die erste Partei, bei der ich jetzt an die ich bei Elvers gedacht hatte. Hatte Elvers nicht auch mal ein Alkoholproblem? Könnte man meinen, ich hätte es auch. Nein, das ist aber hier wirklich unalkoholisch, was ich heute getrunken habe. So, ich werde in die CDU eintreten. Sie wolle sich in der Lokalpolitik einbringen, da ihr ihre Heimat, die Lüneburger Heide, sehr am Herzen liege. Ja, es ist sehr klar, diese Zusammenhänge, welche Partei steht schon so sehr für die Lüneburger Heide wie die CDU. Deshalb nennt man Fritzi Merz ja auch nicht umsonst die Heidschnucke aus dem Sauerland. Und der Grund für Elvers politisches Engagement ist dem Bericht zufolge die geplante Y-Trasse der Deutschen Bahn von Hamburg nach Hannover. Die Menschen hier sind alle dagegen. Ich werde mich dagegen stark machen, erklärte Elvers. Ja, wogegen jetzt? Dagegen, dass die Menschen dagegen sind oder dass diese Trasse gebaut werden soll? Das müssen wir jetzt nochmal konkretisiert haben. Bei der CDU wäre ja beides möglich. Wenn man Kontakt hat und in der Öffentlichkeit steht, sollte man auch etwas tun und sich engagieren. Eine relativ späte Erkenntnis von Frau Elvers mit über 50 Jahren, aber besser spät als nie. Und dann sagt sie noch weiter, die richtigen Leute zu aktivieren sei eine große Stärke von ihr. Ja, das wissen wir ja aus ihrer feuchtfröhlichen Vergangenheit, ja, was die da alles so für Männer aktiviert hat. Bin mal gespannt, ob sie das jetzt auch in der Lokalpolitik schafft. Elvers fügte hinzu, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich auch an meine Heimat denke und etwas zurückgeben will. Die Menschen haben hier auch immer viel für mich getan. Ach ja, was denn? und im Alter was an die Heimat zurückgeben, es lohnt sich doch eigentlich gar nicht mehr. Also wenn jemand was an die Heimat zurückgeben müsste, dann ja junge Leute, die gerade aus der Heimat weggezogen sind, woanders ihr Geld verdienen, gerade wenn das Land die Heimat war. Aber so, mein Gott, also in dem Alter, ob sich das noch lohnt. Und wenn Sie sich jetzt fragen, die Y-Trasse, was ist das denn wohl? Wieso heißt die denn so? Ja, gucken Sie sich das mal auf der Landkarte an, googeln Sie das mal, wenn ich ja auch hier nicht Google empfehlen will. Sie wissen ja, welche Probleme wir damit haben, aber die Suchmaschine kann man ja trotzdem mal ab und an nutzen. Die Y-Trasse beschreibt tatsächlich so eine Y-Form zwischen Hamburg, Bremen und Hannover, ein Projekt des Bundesverkehrswegeplans, eine Eisenbahnneubaustrecke. So, und wieso ist eine Frau Ilvers samt der gesamten, ja, Belegschaft, hätte ich jetzt schon fast gesagt, der Lüneburger Heide dagegen, weil die Bahn dort die Ruhe stört? Gut, das haben wir auch in anderen Regionen Deutschlands und trotzdem treten Z-Promis deshalb nicht gleich in die Politik ein. Na gut. Wie dem auch sei, gönnt bei Ilvers diesen pseudoseriösen Spaß mit über 50 Jahren, kann sie sich ja leisten. Neben Italien ist ja auch noch Spanien, insbesondere mit Mallorca, ein Liebesurlaubsland der Deutschen. Und da hat heute das Mallorca-Magazin was Interessantes gemeldet. Da ging es nämlich, also das Mallorca-Magazin, ein Qualitätsmedium von Mallorca, ja, von Deutschen, dort als Wochenzeitung etabliert worden. Ja, das gibt es im 17. deutschen Bundesland Mallorca mittlerweile auch schon. Und zwar ging es um einen Aufkleber auf einem LKW. Ist ja per se erstmal nichts Besonderes. Viele LKW-Fahrer kleben sich ja irgendwas drauf, also auf den LKW, um da so ein bisschen Heimatgefühle, Unverwechselbarkeit zu schaffen und so weiter. Und hier heißt es vom Mallorca-Magazin, eigentlich war der kleine schwarze Aufkleber über dem Türgriff der Fahrerkabine des silberfarbenen Sattelschleppers nicht der Rede wert. Führerhaus, Fahrer spricht Deutsch, war darauf zu lesen. Nichts Anstößiges, sollte man meinen. Also das ist wirklich ein Aufkleber auf diesem LKW, wo drauf stand Führerhaus, Fahrer spricht Deutsch. Ja, und da meint das Mallorca-Magazin, das wäre nichts Anstößiges. So, gut, da wissen wir jetzt schon mal, wie die Redakteure beim Mallorca-Magazin so denken. Dann kommt hinterher einschreckend ein eigentlich, denn Mallorca-Magazin-Leser Bernd Vogel, Klammer auf, Name von der Redaktion geändert, Klammer zu, der den in einer Straße in Port d'Alcudia geparkten Lastwagen mit deutschem Kennzeichen am vergangenen Freitag beim morgendlichen Dauerlauf entdeckt hatte, brachte der Aufkleber jedoch so richtig in Rage. Deswegen muss er auch einen morgendlichen Dauerlauf machen, jeden Morgen, um sich erstmal abzureagieren nach dem Aufstehen. Wie aggressiv kann man sein? Man lebt auf Mallorca, macht auf Mallorca Urlaub, aber schon am Morgen aggressiv wie Bolle, weil man am Vorabend wieder zu lange am Ballermann gehockt hat oder was, ich weiß es nicht. Und ich finde es auch nicht schlecht, dass dieser Leser, also der Name, der richtige Name wurde ja nicht genannt, aber dass dieser Leser ausgerechnet Bernd Vogel genannt wurde von der Redaktion. Bernd Vogel, Bernhard Vogel, vielleicht schon mal gehört, meine Damen und Herren, ein deutscher CDU-Politiker, der mal in den 90er Jahren bis Anfang der 2000er Ministerpräsident in Thüringen war. Vielleicht dachte das Mallorca-Magazin, na gut, Thüringen hat ja viel mit den Nazis zu tun. Insofern erinnert uns dieser Name doch ein bisschen an was. Passt doch hier rein, wenn es um das Thema Führerhaus geht. Jedenfalls, diesen angeblichen Bernd Vogel brachte der Aufkleber in Rage. So stoppte der Jogger kurzerhand, fotografierte den Grund seiner Entrüstung aus verschiedenen Perspektiven mit dem Handy und schickte alles zusammen an die Redaktion. Ja, ist auch gut. Aus verschiedenen Perspektiven, so einen zweidimensionalen Aufkleber, das muss man auch erstmal schaffen, den aus verschiedenen Perspektiven abzulichten. Auf einem der Fotos deutlich zu erkennen sind die die vier oben genannten Wörter in Frakturschrift übrigens auch noch, einem Zeichentypus, der, wenn auch teils widersprüchlich, vom NS-Regime verwendet wurde und der nach Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute von der breiten Öffentlichkeit im In- und Ausland mit Nazi-Deutschland assoziiert wird. Ich finde es einfach unmöglich, dass so ein nach Fremdenfeindlichkeit und Nazitum riechender Spruch auf einem Fahrzeug angebracht wird, das damit durch halb Europa fährt, schimpfte Bernd Vogel. Woher will er denn wissen, dass dieser LKW durch halb Europa fährt? Ich meine, von Mallorca kommt man ja erstmal nicht weit, ist ja eine Insel, ne? Und damit hat er nicht ganz Unrecht, sagt das Mallorca-Magazin. So gehört der Sattelschlepper zum Fahrzeugpark des Unternehmens M Motorradreisen aus dem schwäbischen Eberdingen, das bereits seit mehreren Jahren europaweit Urlaubsaufenthalte für Biker anbietet. Der Clou, die Reiseteilnehmer bekommen für die Aufenthaltsdauer Motorräder der Marke Harley-Davidson zur Verfügung gestellt, die mit besagten Sattelschleppern an den jeweiligen Ferienort transportiert werden. Zusammen mit eigenen Tourenguides geht es danach zum Cruisen über den Asphalt. Mallorca wird seit 2019 von M-Motorradreisen angesteuert. Und zwar mit Unterstützung und maschineller Rückendeckung durch einen der größten offiziellen Harley-Davidson-Händler in Süddeutschland. Es ist einer der größten Harley-Davidson-Händler in Süddeutschland. Da würde mich auch nochmal interessieren, wer ist denn der größte in Norddeutschland, im Westen, im Osten und in Europa? Der Firma House of Flames mit Niederlassung in München, Ulm, Augsburg und Rosenheim. Aus diesem Grund prangt auf den Sattelschleppern von M-Motorradreisen auch das Logo von House of Flames. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, wen interessiert das jetzt alles? Doch egal, wer da zu solchen Exzessen neigt. Nein, ist es nicht, weil die Stellungnahmen der beteiligten Firmen doch ganz interessant ist. Deswegen kann man da keine außen vor lassen. Und zwar der Geschäftsführer von House of Flames zeigte sich auf Anfrage des Mallorca-Magazins über den Führerhausaufkleber erschrocken. Das geht doch gar nicht, wetterte er am Telefon, nachdem er die Fotos gesehen hatte. Sowohl er persönlich als auch sein gesamtes Unternehmen würden sich klar und deutlich von der Aussage des Aufklebers distanzieren. Wir selbst sind allerdings auch nicht die Veranstalter der Motorradreisen nach Mallorca, so der Geschäftsführer von House of Flames. Das sei einzig und alleine die Firma im Motorradreisen. Das House of Flames auf der eigenen Homepage mit einer zweiseitigen Beschreibung für die Reise wirbt, sei nach Worten des Geschäftsführers lediglich eine Art von Vermittlungshilfe. Wir haben doch keinerlei Einfluss darauf, was diese Firma so alles auf ihre Lastwagen klebt. Nee, natürlich nicht. Da müsste man die Lastwagen ja rund um die Uhr überwachen. Das hätte ja auch schon wieder fast schon Gestapo-Züge, oder? Selbstverständlich verlange man von dem Partnerunternehmen die sofortige Entfernung des Stickers. Sollte das nicht geschehen, würde man das eigene House of Flames-Logo von den Lastwagen entfernen lassen. Also was ist jetzt aufwendiger, so einen kleinen Aufkleber runterzukratzen oder das gesamte Firmenlogo entfernen zu lassen? Auch wieder eine Frage von Kosten, Nutzen und Aufwand. Ersteres ist mittlerweile scheinbar schon geschehen. So antwortete die Geschäftsführerin von M Motorradreisen, Manuela Hollenbach, dass sie nach Rücksprache mit dem Fahrer die Entfernung des ohne ihre Erlaubnis aufgeklebten Stickers eingefordert habe. Das muss man also nochmal betonen. Die Geschäftsführerin der Motorradreisenfirma hat ihre Erlaubnis zum Aufkleben dieses nazihaften Führerhausaufklebers nicht gegeben, ja, damit diese Firma im Motorradreisen ein für alle Mal reingewaschen ist, ja, also hat ja auch einen weltweit guten Ruf. Wer kannte sie bis dato noch nicht, meine Damen und Herren, ja. So distanzierte sich die Geschäftsführerin von dem Spruch, auch da wird wieder Distanz gewahrt, meine Damen und Herren, und bedauerte die Angelegenheit, die damit für sie erledigt sei. Und jetzt kommt's, es wird immer verworren, ne? Das hört sich alles schon an nach so einer Mitten-im-Leben-Geschichte aus dem RTL-Nachmittag, ja. Also für die Geschäftsführerin von M Motorradreisen ist die Sache damit erledigt. Aufkleber weg, sie hat sich distanziert, fertig, aus. Jetzt kommt aber zu allem Überfluss ihr Ehemann ins Spiel. Also was der jetzt damit zu tun hat und wieso das Mallorca-Magazin ihn überhaupt zitiert, ist jetzt erst recht rätselhaft. Weniger verständnisvoll sah die Angelegenheit ihr Mann Jürgen Hollenbach beim zuvor geführten Telefongespräch mit dem Mallorca-Magazin. Solche Art von Befindlichkeiten wegen eines Aufklebers sind doch vollkommen lächerlich, erklärte Hollenbach. Der Sticker würde nämlich keinerlei Assoziation zu einer rechtsextremistischen oder nationalsozialistischen Gesinnung wecken. Und wo sind wir denn überhaupt, wenn wir so etwas nicht sagen bzw. denken können? Ja, recht hat er. Und dann dürfen wir es noch nicht mal aufkleben auf ein Führerhaus eines LKWs, meine Damen und Herren. Also in welche Zeiten sind wir hier eigentlich reingeraten? Ja, dass solche Führerhaus-Sticker nicht mehr verwendet werden dürfen. Selbstverständlich distanziere auch er sich von jeglicher rechtsradikaler Meinungsmache. In diesem Fall seien die mit den Aufklebern verbundenen Anschuldigungen aber vollkommen übertrieben. Er vermute hinter den Fotografien zudem einen Racheakt eines möglicherweise ehemaligen Angestellten. Wir werden in dieser Angelegenheit an einen Anwalt damit betrauen, diesen Menschen ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen, so Hollenbach. Gut, das heißt also, die Geschäftsführerin von M Motorradreisen, die ist sozusagen nur zur Repräsentation da, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, dann greift ihr Mann ein, Jürgen Hollenbach, der Mann, der noch Meinungsfreiheit ganz groß schreibt und deshalb auch regelmäßig mit dem Mallorca-Magazin telefoniert. Wäre er nicht nach Mallorca ausgewandert, wäre es wahrscheinlich noch immer die Bild-Zeitung, aber egal. Und dann interessiert uns natürlich auch nochmal, was sagt den Album, wobei er ist ja gar nicht nach Mallorca ausgewandert, aber wurscht. Nein, aber dann interessiert uns natürlich nochmal, was sagt den Harley-Davidson überhaupt? Beim Hauptsitz von Harley-Davidson in Deutschland reagierte man auf Anfrage zur Angelegenheit eher verhalten. Wir arbeiten gemeinsam mit dem Vertragshändler House of Flames daran, die Angelegenheit so rasch wie möglich zu klären, erklärte Pressesprecher Rudi Herzig per E-Mail. Wie diese Klärung genau aussehen soll, ließ er dabei jedoch offen. Ja, aber da wird das Mallorca-Magazin investigativ, wie es nun mal veranlagt ist, schon drauf kommen, keine Sorge. Und der Pressesprecher von Harley-Davidson in Deutschland heißt Rudi Herzig. Mein Gott, also Sie sehen, meine Damen und Herren, das sind so Gründe, wieso ich diesen Podcast gestartet habe. Die besten Geschichten schreibt das wahre Leben, sowas können Sie sich alles gar nicht ausdenken. Selbst wenn Sie ein überbezahlter Drehbuchautor für Filme in Hollywood sind, also das ist irre. Ja, gut. Also, wenn Sie demnächst mal als LKW-Fahrer in Ihr Führerhaus klettern, dann denken Sie dran, Deutsch zu sprechen und das auch ganz ohne Schild. Das wäre doch auch mal was. Wir waren ja auch eben schon beim Thema Fußball. Denn da ging es ja offenbar nicht nur in der deutschen Fußball-Bundesliga am Wochenende nochmal heiß her, sondern auch in England, in der Premier League. Da hatte der FC Arsenal sein Schlussspiel gegen die Wolverhampton Wanderers. Und da ist mal ganz abgesehen davon, dass Arsenal das Spiel 5:0 gewonnen hat, was ja scheinbar auch schon eine ziemlich heiße Nummer war, gab es da auch noch was Heißes im Publikum, nämlich, und das titelt hier RAN.de. RAN, Sie wissen, die flotte Sportmarke der Pro7-Sat1-Gruppe. RAN.de hat hier sein eigenes Portal mit vielen funkigen Sportmeldungen und Sportvideos. Und RAN.de meldet zu diesem letzten Saisonspiel von Arsenal gegen Wolverhampton: splitternackt, Influencerin nur mit Schminkoutfit im Stadion. Ja, das stellen Sie sich mal vor. Aber was ist denn ein Schminkoutfit? Das kann man ja jetzt erstmal sagen, ja, mein Gott, hat sich halt diese Influencerin toll geschminkt. Das machen die ja alle immer. Wo ist da das Problem und was hat es jetzt mit splitternackt zu tun? Ja, da kommen Sie gar nicht so schnell drauf, kann ich Ihnen mal sagen. Denn auf den Rängen des Emirates Stadium befand sich ein ganz besonderer Edelfan des FC Arsenal. schreibt hier ran.de, das OnlyFans-Model Arabella Mia verzauberte die Zuschauer mit ihrem Outfit, Outfit in Anführungszeichen, und OnlyFans, das ist natürlich schon das Stichwort, ist, wie uns Wikipedia belehrt, ein Webdienst zur kostenpflichtigen Bereitstellung von Inhalten wie Fotos und Videos, vorwiegend erotischen bzw. pornografischen Inhalts, aber auch Livestreamings prominenter jenseits dieser Sparte sind offenbar möglich. Jetzt wissen Sie schon ungefähr die Richtung dessen, was ein Arabella Mia hier im Arsenal-Stadion gemacht hat. Verzauberte die Zuschauer mit ihrem Outfit, was auf den ersten Blick wie ein echtes Trikot aussieht, ist in Wahrheit nur rot-weiße Schminke. Ja, sie war offensichtlich bekleidet und dann auch wieder nicht, denn sie war nur geschminkt und eigentlich nackt. Es sah aber so aus, als hätte sie ein Arsenal-Outfit an. Ach ja, und das sorgt dann natürlich wieder in den sozialen Netzwerken für Furore. Die Fans lassen sich die Chance nicht nehmen und machen Fotos mit der 23-Jährigen. Wer hätte das gedacht? Vor dem Spiel ist Arabella die Hauptattraktion vor dem Stadion. Aber das ist natürlich das Gute am Fußball. Wenn sie dann da ein 5:0 haben, ist es nach dem Spiel schon wieder wurscht. Da sind die Fans eh besoffen und kriegen nichts mehr mit. Da hat sie gut dran getan, dass sie sich vor dem Stadion da nochmal überall hat ablichten lassen, sonst wäre sie untergegangen. Wobei man sagen muss, auf Instagram hat sie über 160.000 Follower bis dato gehabt. Nach diesem Spiel dürften sicherlich noch einige dazukommen. Also Glückwunsch an Arabella Mia zu dieser Show-Einlage. Sowas hätte man eigentlich beim Spiel Dortmund gegen Mainz auch gebraucht, irgendwie vor der Dortmunder Arena, ja, dass sich da jemand auch so schwarz-gelb kleidet. Also nicht kleidet, sondern nur schwarz-gelb schminkt und anmalt und so tut, als ob er bekleidet wäre. Aber das ist natürlich dann in NRW relativ gefährlich, denn dann wird man als asiatische Hornisse gemeldet und ganz schnell abgeführt vom Landesumweltamt, meine Damen und Herren. Also da geht sowas nicht, aber in London geht das noch, wahrscheinlich auch dank Brexit. Da sind auch viele Auflagen gefallen, viele Hüllen gefallen sozusagen. Ja, aber wenn Sie davon nicht genug kriegen können, gucken Sie sich das mal an. Entweder direkt auf OnlyFans oder auf ran.de. Der Unterschied ist nicht mehr allzu groß. Da müssen wir schnell gegensteuern, und zwar mit einer Kettensäge. Und zwar der Kettensäge, jawohl, von Jens Lehmann. Von der haben wir eben noch gehört, eine Stunde vor Aufnahme dieser heutigen Sendung. Denn da gab es einen skurrilen Nachbarschaftsstreit am Starnberger See, wo Jens Lehmann in seinem Ruhestand sich offenbar niedergelassen hat. Im vergangenen Sommer hatte die Polizei dort von einem Vorfall mit einer Kettensäge berichtet. In den Medien verbreitete sich schnell die Neuigkeit, dass es sich bei einem Beteiligten um den früheren Nationaltorhüter Jens Lehmann handeln soll. Auch nach dpa-Information geht es dabei um den WM-Helden von 2006. Nun hat ihn die Staatsanwaltschaft München II angeklagt. Aber wieso eigentlich, wird hier ganz scheinheilig vom Kölner Stadtanzeiger gefragt. Na gut, dem 53. wird nach dpa-Information, dem 53-Jährigen, wird nach dpa-Information vorgeworfen, einen Dachbalken in der Garage seines Nachbarn mit einer Kettensäge angesägt zu haben, weil die Garage ihm den Blick von seinem Haus auf den See versperrte. Laut Sprecherin der Staatsanwaltschaft, die nur von einem ehemaligen Mitglied der deutschen Nationalmannschaft spricht, das könnte ja jeder sein, wird dem Angeschuldigten unter anderem Sachbeschädigung zur Last gelegt. Ich wollte gerade lesen, Selbstbeschädigung zur Last gelegt. Aber egal, es macht die Hitze hier. Es rinnt mir über die Stirn, unglaublich, trotz Arctic Air Cube.
Wenn die Selbstbeschädigung auch noch Spaß macht, wenn das ein Fetisch ist, dann ist es sogar eine Selbstbefriedigung. Aber gut, weiter geht's.
Genau, womit wir fast schon wieder bei dem Stripper in Frankfurt wären. Über die Anklage hatten zuvor mehrere Medien berichtet. Lehmann nahm am Freitagnachmittag, also heute, bei Instagram Stellung, wie auch die Bild-Zeitung berichtete. Die gegen mich erhobenen Vorwürfe treffen so nicht zu, schrieb Lehmann. Der Schaden ist wie immer die enorme Rufschädigung und die Missachtung der Privatsphäre. Es ist natürlich natürlich die Frage, inwiefern treffen die Vorwürfe denn zu? Sie treffen so nicht zu, wie sie erhoben wurden. Aber wie war es denn nun wirklich, Herr Lehmann? Klären Sie uns doch da mal auf. Nach Angaben des Amtsgerichts Starnberg ist die Anklage noch nicht zugelassen worden. Ob es in der Sache zur Hauptverhandlung vor Gericht kommt, ist darum noch offen. Derzeit laufe noch eine Stellungnahmefrist zu den Vorwürfen. Bis zum Abschluss des Verfahrens gilt überraschenderweise auch für einen ehemaligen Nationaltorhüter die Unschuldsvermutung. Aber man könnte es sich schon ganz gut vorstellen, dass ein Jens Lehmann da ein bisschen was rumgesägt hat und da irgendwie dem Nachbarn den Dachbalken weggesägt hat, denn wir erinnern uns ja alle an die WM 2006, wo Jens Lehmann erfolgreich am Stuhl von Oliver Kahn gesägt hat und ihn dann auch zu Fall brachte. Ja, wir wissen noch diese grimmigen Gesichtsausdrücke von Olli Kahn, bis dann eben in diesem berühmten Achtelfinale oder war es ein Viertelfinale gegen Argentinien der berühmte Zettel gereicht wurde und zack, war die Beziehung wiederhergestellt, zumindest bis zum Ende der WM. Ja, aber das hat, glaube ich, auch bei Jens Lehmann bis heute noch einen seelischen Schaden hinterlassen, den er dann segend zu verarbeiten versucht, wie es hier scheint. Zu Helene Fischer. Helene Fischer musste am Sonntag ein Konzert abbrechen, also gestern. Der Schlagerstar hat sich nämlich auf der Bühne verletzt. Viele Konzertbesucher und Fans waren in großer Sorge, nachdem die 38-Jährige blutend von der Bühne ging. Also man könnte meinen, diese witzigen Versprecher, die ich hier in letzter Zeit immer öfter einbaue, die wären alle Absicht, aber das ist nicht so. Da sehen Sie mal, meine Damen und Herren, wie sich mein Comedy-Talent hier schon in Versprechern Bahn bricht, unbewusst. Ja, da muss ich mich gar nicht mehr für anstrengen. Nach 30 Folgen habe ich das jetzt schon so im Urin, meine Damen und Herren, oder halt im Blut. Dann passt es besser zu dieser Meldung. Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen, sagt Helene. Ich bin dann später noch im Krankenhaus fantastisch genäht worden. Das finde ich auch immer eine wunderbare Beschäftigung, wenn man im Krankenhaus genäht wird. Also manchmal reiße ich mir tatsächlich absichtlich die Haut auf, weil ich endlich mal wieder im Krankenhaus genäht werden will. Das macht immer einen Spaß. Das habe ich jetzt schon viel zu lange nicht mehr gemacht. Muss ich mal wieder machen. Vor allem, weil wir hier ein Krankenhaus um die Ecke haben in Wiesbaden. Da machen die es bestimmt auch gut. Nur gehen sie, wenn sie sich die Haut nähen lassen wollen, bloß nicht in dieses Krankenhaus in Ecuador. Da werden sie dann für tot erklärt. Ich bin dann später noch im Krankenhaus fantastisch genäht worden und es wurde auch kein Bruch oder sonstiges festgestellt, schrieb Fischer in einem Statement. In einem Statement, dass der Konzertveranstalter Live Nation am Montagabend verbreitete. Sie haben, wieso eigentlich heute erst, wo sie gestern schon den Unfall hatte, war auch nicht just in time für die schnelllebige Zeit heute. Sie haben in der Nacht, Entschuldigung, wieso habe ich jetzt so ein Lachflash? Keine Ahnung, doch total übernächtigt vom Wochenende. Nein, sie haben in der Nacht auf Montag kaum ein Auge zugetan. Ach, da fällt mir übrigens ein, meine Damen und Herren, das wollte ich auch noch erzählen, bevor ich das vergesse, als gestern das Internet ausgefallen ist hier bei mir in der Wohnung, ist auch noch eine schwarze Riesenhornisse hier bei mir in die Wohnung geflogen und hat hier ihr Unwesen getrieben. Es sah aus wie eine Hornisse oder eine Wespe, war aber pechschwarz, nicht schwarz-gelb gestreift. Also weiß ich auch nicht, was das war. Wenn Sie irgendwie hier Tierforscher sind aus Wiesbaden, melden Sie sich mal. Und vielleicht muss ich das ja auch wieder irgendwo melden. Wir hatten ja schon so oft berichtet in letzter Zeit über diese ganzen Insektenfunde, die man wer weiß wo melden muss, irgendwie beim Umweltministerium in NRW und beim NABU und sonst wo. Vielleicht hätte ich die auch schon längst melden müssen. Also wenn Sie dazu genaueres wissen, zu dieser schwarzen Riesenhornisse, es war nicht die asiatische Riesenhornisse, von der wir ja auch schon berichtet hatten, dann schreiben Sie es mir, die Quellen sind bekannt, beziehungsweise die Kontaktdaten. Sie habe in der Nacht auf Montag kaum ein Auge zugetan, also Helene Fischer, nicht die Riesenwespe. Mein Herz war, die ist dann von selbst wieder rausgeflogen, also die Riesenwespe, nicht Helene Fischer. Mein Herz war schwer von gestern, von diesem abrupten Ende der Show. Ach so. So, ich dachte, ihr Herz ist immer noch schwer, weil sie Flori nach wie vor vermisst. Darauf dachte ich auch erst, als ich die Meldung hier nur grob überflogen hatte, bezog sich auch die Aussage, die Wunde war zu tief, um weiterzumachen. Da habe ich mir auch gedacht, na, die Trennung ist doch jetzt schon ein bisschen her. Weint sie denn ihrem Flori immer noch hinterher? Nein, es ist eigentlich sogar das Gegenteil der Fall, denn sie konnte sich bei dem Sturz noch an der Hand ihres aktuellen Partners festhalten, lesen wir hier weiter. Auf Videos und Bildern, die Konzertbesucher im Internet teilten, ist zu sehen, wie Fischer bei einer Trapezübung mit dem Gesicht offenbar gegen die Trapezstange stößt. Über das Mikrofon ist ein dumpfer Schlag zu hören. Dennoch kann sie sich wie geplant an den Händen ihres Partners festhalten. Bei Flori hat es nie geklappt, trotz Planung. Er scheint kurz mit ihr zu sprechen, noch in der Luft hängt und offensichtlich blutend singt Fischer zunächst weiter. Auf weiteren Videos ist zu sehen, wie sie zurück auf dem Boden zum Publikum sagt, ich muss das erstmal wegmachen, ihr Lieben, es ist alles in Ordnung, dann geht sie von der Bühne. Es erinnert einen irgendwie wie an eine Mutter, ja, die sich in der Küche irgendwie beim Zwiebelschneiden verletzt und dann zu den Kindern sagt, ach, ich gehe das erstmal wegmachen, meine Lieben, fangt schon mal ohne mich an zu essen. Wieder ein Schreckmoment, wieder eine Verletzung bei einer Akrobatiknummer. Erst im März hatte sich Helene Fischer bei akrobatischen Proben für die Tour eine Rippe gebrochen. Danach mussten mehrere Auftritte verschoben werden. Fischer entschuldigte sich deswegen bei ihren Fans. Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut. Manchmal seien höhere Mächte am Werk. Ja, dieses ganze akrobatische Zeugs, da muss das denn wirklich sein, meine liebe Helene? Oder versuchst du einfach nur damit darüber hinwegzutäuschen, dass du nur so halb passabel singen kannst? Ich weiß es nicht, ja. Mehr Show als Sein hier irgendwie, mehr Schein als Sein, mehr Show als Singen, ich weiß es nicht. Also wenn sie mich fragen, so eine tolle Stimme hat die sowieso nicht, da muss halt viel drumherum wettgemacht werden. Eigentlich sind das die besten Voraussetzungen, um mal demnächst beim ESC für Deutschland teilzunehmen, ja. Also, liebe Helene, nächstes Jahr wollen wir dich da mal den letzten Platz machen sehen für Deutschland. So, und bis dahin sind ja wohl sowohl die Rippen als auch alles andere wieder verheilt. Aber trotzdem alles Gute, gute Besserung, liebe Helene. Und ja, wenn wir da schon sozusagen in Partystimmung sind, dann können wir da auch mit einer ganz passenden Meldung einsteigen. Und zwar auf eine akustische Art und Weise. Hören Sie hier mal rein, meine Damen und Herren, ob Sie hören, wer da so singt. Na, haben Sie es gemerkt? Das war nicht DJ Robin alleine, sondern da hat noch jemand tatkräftig mitgesungen, beziehungsweise DJ Robin war da eigentlich überhaupt nicht zugegen. Das war irgendeine Coverband, so viel ich weiß. Und wer hat da mitgesungen mit seiner mehr oder minder berühmten Stimme, meine Damen und Herren? Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat bei der Kieler Woche frevelhafterweise den umstrittenen Schlager Laila gesungen, das Sommerlied des letzten Jahres. Da kommt er eigentlich dann ein Jahr zu spät mit. Das hätte er schon mal letztes Jahr öffentlich singen müssen. Aber er hat es dann doch getan und ein Twitter-Video, das hat heute die Runde gemacht, in der genau dieser Auftritt von Daniel Günther zu sehen ist. Und Herr Schwalm, Manuel Schwalm, ein Parteifreund aus der CDU von Daniel Günther, der hat das da wohl gepostet und noch dazu geschrieben, Ministerpräsident ganz nah bei die Leute, Daniel Günther rockt das Festzelt zur Kieler Woche, wird nicht allen passen, aber den allermeisten stark. Ja, das weiß ich gar nicht, ob das so stark ist. Also Günther ist jetzt auch jünger, schöner, geiler, das wissen wir. Ja, aber qualifiziert ihn das jetzt dann auch zu höheren Weihen? Sie wissen ja, dass es in der CDU etwas rumort, ein Machtkampf um die Kanzlerkandidatur schon jetzt entbrannt ist zwischen Fritzi Merz und seinem Widersacher Hendrik Wüst, dem Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Und auch Daniel Günther wurden ja hier und da schon Avancen nachgesagt, als ja, junger Wilder kann man ja bei ihm eigentlich kaum sagen, nur weil er jetzt mal Laila gesungen hat, auch in dieses Amt reinzustreben. Aber ich glaube, mit diesem Auftritt hat er sich dann vielleicht doch aus dem Rennen geschossen und sowohl Fritzi Merz als auch Hendrik Wüst werden sich jetzt die Hände reiben. Man weiß es nicht, aber ja, so hat man ihn noch nicht gesehen. Das wird hier heute doch ziemlich gefeiert in den Gazetten und in den Zeitungen. Laut einer Sprecherin Günthers wurde der Ministerpräsident von der Band gebeten, einige ihrer Lieder auf der Bühne mitzusingen. Diesem Wunsch sei der Ministerpräsident wie auch schon in der Vergangenheit gerne nachgekommen, berichtet der Spiegel. Dabei hat Günther erstaunlich textsicher auch die umstrittenen Passagen aus dem Song Laila mitgesungen, nämlich ich habe einen Puff und meine Puffmama heißt Laila und so weiter und so fort. Sie kennen es ja alle, sie haben es ja gerade nochmal gehört, wir brauchen sie nicht nochmal rezitieren. Und schauen wir mal, was das Daniel Günther so bringt. Er kann singen, was er will. Für das Amt des Ministerpräsidenten ist das dennoch unwürdig, hieß es hier aus der Opposition im Kieler Landtag. Ich würde mal sagen, passte noch nie besser, unser geflügelter Spruch hier. Behalten wir das mal im Auge, was da so mit Daniel Günther weitergeht und seiner Musikerkarriere, beziehungsweise das behalten wir mal nicht im Auge, sondern besser im Ohr. Gucken wir mal, es ist schon wieder so ein Ohrwurm, also dieses blöde Laila-Lied, ja, das war ja letztes Jahr schon so ein Ohrwurm für viele und seit ich dieses Günther-Video heute hier in der Recherche geguckt habe, habe ich das Lied auch schon dauernd wieder hier vor meinem geistigen Ohr. Es ist grauenhaft, hoffentlich verschwindet das gleich beim Johannesfest in Mainz. Wer sich am Montag in Hamburg auf einen Abend mit deftig leckeren Melzergerichten gefreut hatte, erlebt stattdessen eine Evakuierung. Bombenalarm. Ja, das war heute eine bombige Meldung, meine Damen und Herren. Das Restaurant Bullerei von Tim Melzer in Hamburg musste heute Abend wegen der geplanten Entschärfung einer Fliegerbombe evakuiert werden. Bei Instagram wandte sich der Koch und Unternehmer direkt an alle im Lokal Anwesenden. Liebe Gäste, bitte ruhig bleiben. Wir sagen euch in aller Ruhe Bescheid, wenn ihr die Bullerei verlassen müsst. So, Tim Melzer wendet sich per Instagram an die Leute, die gerade in seinem Lokal sitzen. Was ist das denn? Kann er da nicht einfach mal persönlich vorbeigehen, persönlich in sein eigenes Ladenlokal gehen und die Leute daraus komplimentieren oder was? Was ist das denn? Über Instagram? Ist ja genauso, als wenn ich in den Podcast hier über Instagram einsprechen würde, ja, und mich hier gar nicht mehr persönlich an sie wende, über alle Podcast-Plattformen. Das ist ja total merkwürdig, also... ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte die Meldung. Zuvor hatte die Feuerwehr darüber informiert, dass am Montagabend im Hamburger Schanzenviertel die Vorbereitung für die Entschärfung einer britischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg angelaufen sind. Die 500-Pfund-Bombe, das bezieht sich aufs Gewicht, nicht auf den Wert der Bombe, auch wenn es eine englische ist, 500 Pfund hat die nicht gekostet, war am Montag bei Bauarbeiten nicht weit entfernt vom S-Bahnhof Sternschanze nahe einer Unterführung gefunden worden. Ein Sperrradius von 300 Metern wurde eingerichtet. Dieses Gebiet müssen alle Menschen verlassen. Es hieß, in dem Bericht sei, in dem Bereich seien etwa 5000 Menschen gemeldet, die nun aus ihren Wohnungen müssten. Da kann Tim Melzer ja froh sein, wenn er da nicht auch noch wohnt, sondern nur seine Bullerei dort hat. Übrigens 500-Pfund-Bombe, das war auch phasenweise ein Spitzname von Tim Melzer selbst. Insofern passt das ganz gut. In einem 500 Meter Radius sollen die Menschen in Gebäuden bleiben, Fenster und Türen geschlossen halten und sich auf der von der Bombe abgewandten Seite aufhalten. Es ist immer gut, wenn man sich von Bomben abgewandten Seiten aufhält, meine Damen und Herren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr viel hilft, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wenn die Bombe explodiert. Denn alle Fenster und Türen von Häusern heutzutage sind ja komplett bombensicher. Das wird sicherlich helfen. Also tun Sie das, liebe Hamburger in der Sternschanze. Und außerdem kennen Sie das ja auch von den ganzen Krawallen da. Immer schön Fenster und Türen geschlossen halten. Das ist bei so einer Bombenentschärfung nicht anders, als wenn da die linke Szene mal wieder rebelliert. Eine Notunterkunft ist in der beruflichen Schule St. Pauli in der Budapester Straße 58 eingerichtet. Ein Bürgertelefon unter der Nummer 040-4286-51609 zu erreichen. Ja, sehen Sie mal, sind wir heute hier noch eine richtige Service-Sendung für alle Hamburger. Also, wenn Ihr Haus in die Luft geht, gehen Sie in die Notunterkunft in St. Pauli in der Budapester Straße 58, beziehungsweise nicht in St. Pauli, aber die Schule heißt St. Pauli in der Budapester Straße 58. Und nochmal die Nummer des Bürgertelefons, falls Sie Trost und Beistand brauchen. Das kann man ja in der Sternschanze immer gebrauchen. 040-4286-51609, meine Damen und Herren. Vielleicht richten wir ab der nächsten Staffel auch mal eine Podcast-Telefonnummer ein. Dann können Sie auch mich hier mal live in der Sendung anrufen, meine Damen und Herren. Das hätte doch auch was, oder? Gerade jetzt, wo es Domian nicht mehr gibt, könnten das viele auch gebrauchen. Wann die Entschärfung der 500-Pfund-Bombe beginnen kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Jetzt muss erstmal Tim Melzer seine Messer entschärfen. In der Bullerei hat er jetzt viel Zeit, so solange die geschlossen ist. Ja, beziehungsweise das heißt entschärfen. Eigentlich muss er sie mal wieder schärfen mit dem Schleifstein. Nach Angaben der Bahn wurde wegen des Bombenfundes der Betrieb der S-Bahn-Linien S11, S21 und S2 auf der Strecke über Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße eingestellt. Die Züge der S31 würden ab Sternschanze und ab Dammtor als Evakuierungszüge für jeden nutzbar eingesetzt. Ja, da merkt man wieder, wie agil die Hamburger S-Bahn ist, meine Damen und Herren. Das hätte man in Berlin so ohne weiteres nicht hingekriegt. Da hätte man einfach alles dicht gemacht. In Hamburg gibt es wenigstens noch so ein Notfallnetz, das ist doch ganz nett. Also alles in allem nicht schlecht, aber wieso Tim Melzer seine Gäste per Instagram warnt und herauskomplimentiert, das verstehe ich nicht. Er könnte doch da wirklich persönlich vorbeigehen oder Angestellten das auftragen, die Gäste daraus zu komplimentieren. Denn sind Gäste der Bullerei die ganze Zeit bei Instagram eingeloggt, meine Damen und Herren, hängen die ganze Zeit am Smartphone, während sie da essen? So gut scheint das Essen ja dann nicht zu sein, wenn das wirklich so wäre. Also das stimmt irgendwie nicht so ganz, passt nicht so ganz zusammen, aber naja.
Wir gehen wieder zurück nach Bayern, nämlich nach Würzburg. Nämlich, da musste ein 48-jähriger Würzburger sich vor dem Amtsgericht stellen und für seinen Akt verantworten. Ich glaube, so ein Sachverhalt kommt auch nur einmal im Leben eines Richters vor. Und zwar, kurze Zusammenfassung. Der 48-Jährige war leicht angetrunken. Also Details werden hier nicht erläutert, vielleicht einen netten Abend gemacht mit der Kollegin, nämlich der 62-jährigen Kollegin, die ihm eine WhatsApp-Nachricht geschrieben hat mit folgendem Text. Ich zitiere: Für den Fall, dass ich einschlafe, ein Schlüssel liegt oberhalb der Briefkästen. Komm und sei mein Gast. Sofa oder Bett, komme, wie du es brauchst.
Also, ja, war das zu gut, muss man doch direkt dazu sagen, kennen wir beide von der Arbeit doch auch, oder? Wir kriegen da auch jeden Tag solche WhatsApp-Meldungen von unseren Kollegen, das ist doch nichts Neues.
Ja, das stimmt, aber wir hatten zum Glück über ja, ein schönes Ende, angenehm und jeder in seinem eigenen Zuhause. Denn, Leute, also man kann diese Nachricht auch falsch verstehen, wie der 48-jährige Kollege. Also die Dame hat es ja gut gemeint, ne? Er ist angetrunken, hier ein netter Vorschlag von mir, aber der Mann interpretierte die Einladung als Gelegenheit zum Geschlechtsverkehr.
Verkehr und begab sich.
Genau, ne? Richtig schlimm hier. Und er hat sich natürlich auf den Weg zur Wohnung gemacht. Und hat auch, wie schön beschrieben, den Schlüssel gefunden. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus. Und natürlich im Dunkeln weiß man auch nicht, vor welcher Nummer oder Haustür man steht. Und ja, das ja, Besondere ist natürlich, dass der Schlüssel auch in das Schloss einer anderen Wohnung gepasst hat. Mhm. Und so gelangte der Mann in die falsche Wohnung. Machte sich auf den Weg ins Schlafzimmer, zog sich aus und legte sich zu seiner vermeintlichen Kollegin ins Bett. Und die junge Dame, die bereits im Tiefschlaf war, dachte, dass es sich um ihren Ehemann handelt und ja, ließ es geschehen. Ja, also da kann man ja, echt nicht ernst bleiben. Also, einen Moment.
Das ist gut. Fragt sich, was sie da geschehen ließ. Ne? Naja, gut, ist egal. So.
Ja, natürlich. Also da wurde es, denke ich, auch, kam es auch zu einer Hitzewelle. Mhm. Und also, ja, und
das war wie nicht mein Antalya. Naja, gut, egal. Also,
ja. Genau. Und die Verwechslung fiel erst auf, als sie ihm gegenüber, also mit Hase angesprochen hat und er dann den Namen seiner Bekannten genannt hat und sie natürlich dachte, wer ist das? Und hat ihn weggestoßen, schaltete das Licht an und rief natürlich um Hilfe, wie man es natürlich auch macht, ne? Wenn man da einen Fremden im Bett hat.
Das passiert mir auch so oft jedes Wochenende, das kann ich gut nachvollziehen.
Also da muss man echt vorsichtig sein. Und ja, natürlich kam die Hilfe. Der Ehemann und einige Fremde, die das, glaube ich, noch, die Schreie mitbekommen haben. Und sind auf den 48-Jährigen drauf und haben ihn quasi geschlagen und laut Bericht krankenhausreif. Ja, also da hat er sich wirklich einen netten Abend gemacht, der Herr.
Ja, und was sagt seine Arbeitskollegin dazu, die echte Arbeitskollegin?
Ja, tatsächlich habe ich dazu keinen Hinweis, aber ja, das ist jetzt die Frage, wie das weitergeht natürlich vor Gericht ob das jetzt irgendwie mit einer Geldstrafe erledigt wird, was auch irgendwie hier geschrieben wird, mit 2.400 Euro wegen sexuellen Übergriffs zu verurteilen werden. Ja, da muss man auch irgendwie dranbleiben.
Das ist aber auch irgendwie traurig dann wiederum, ne? Weil ich meine, er kann ja prinzipiell noch nicht mal allzu viel dafür, ne? Und er wurde ja auch geschlagen und er kriegt dann keine Entschädigung. Ne? Für ihn muss der Sex schon Entschädigung genug gewesen sein, oder was?
ja, aber das ist auch so interessant, ne? Also dass man irgendwie eine Schlüssel hat, passt auch noch in eine andere Wohnung das Schicksal es möchte, ist man in der Fall. Wohnung und also und die ohne echt, Worte.
Ja, und die echte Arbeitskollegin, die hat sich im wahrsten Sinne des Wortes geschickt aus der Affäre gezogen. Lässt nichts mehr von sich hören, also mein Gott. Ja, Wahnsinn. Also, meine Damen und Herren, passen Sie bloß auf, nicht nur jetzt am Wochenende, auch in der Sommerpause, wenn Sie uns nicht mehr haben und wir Sie nicht vor sowas warnen können hier. Ne? Also, immer schön gucken, wem der Schlüssel gehört und von wem man sich solche WhatsApp-Nachrichten schreiben lässt. Das, meine Damen und Herren, waren die mutmaßlich besten Boulevard- und Panoramameldungen der ersten beiden Staffeln. Die Auswahl dieser Highlights fiel mir jedoch so schwer wie bei keiner der vorigen drei Best-of-Ausgaben, denn die Themenfülle, die als Auswahlgrundlage diente, war hier am größten. Doch sei es drum. Wollen wir hoffen, dass uns auch in der kommenden Staffel genügend Themen zur Verfügung stehen werden, egal aus welchen Bereichen. Damit endet die Best-of-Zeit, die zugleich die Sommerpause war. Am Montag geht es endlich los mit der dritten Staffel. Seien Sie dabei, ich freue mich auf Sie und die neuen Folgen. Bis dahin, Tschüssikowski.